SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. November 1964. Der Bonner Kanzlerbungalow wird fertiggestellt.
Versteckt zwischen Bäumen im ehemaligen Regierungsviertel in Bonn liegt ein historischer Ort. Auf den ersten Blick ist das Gebäude dort eher unscheinbar. Kein Schloss, keine Villa, es sind zwei quadratische Häuser. Gegeneinander versetzt angeordnet, eingeschossig, mit Innenhof, Flachdach und bodentiefen Fenstern an allen Seiten. Der legendäre Kanzlerbungalow. Er war das Wohnzimmer der Mächtigen. Hier wurde jahrzehntelang Politik gemacht, von Ludwig Erhard bis Helmut Kohl.
Die Vorstellung, welche Personen sich in diesem Gebäude aufgehalten haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, das ist immer wieder etwas sehr Besonderes.
Sagt Judith Kruse vom Haus der Geschichte in Bonn. Der Kanzlerbungalow war von 1964 bis 1999 das Wohn- und Empfangsgebäude der Bundeskanzler und gilt als Ikone der deutschen Nachkriegsarchitektur.
Er liegt wunderbar in diesem großen Park des Palais Schaumburg und er erlaubt so wunderbare Durchblicke, dass man in das Gebäude reinkommt und durchschauen kann auf den Rasen und zum Rhein hinunter. Und man hat das Gefühl, dass hier wirklich die Architektursprache, nämlich Transparenz und Offenheit, sehr, sehr deutlich rüberkommt.
Genau das war die Absicht des Auftraggebers Ludwig Erhard. Der Vater des Wirtschaftswunders wollte ein Statement setzen. Kein Protz, kein Prunk, kein Symbol der Macht. Im Gegenteil, der Kanzlerbungalow sollte Demokratie deutlich machen. Modern, offen, sachlich, klar und bescheiden sein. Passt scheinbar gar nicht zu dem Bild, das wahrscheinlich die meisten von Ludwig Erhard haben. Ein beleibter, altmodischer und ständig Zigarre rauchender älterer Herr.
Sie lernen mich besser kennen, wenn Sie dieses Haus ansehen, als etwa, wenn Sie mich eine politische Rede halten sehen.
Aufgrund seines etwas barocken Äußeren hat man das Ludwig Erhard sicherlich nicht zugetraut. Aber man kann glauben, dass das stimmt, was er gesagt hat. Denn er hatte sich schon einige Jahre vorher, nämlich Mitte der 50er Jahre, einen privaten Bungalow, auch von Sepp Ruf, gestalten lassen. In Bayern am Tegernsee und der sieht fast genauso aus, sodass die Architektursprache durchaus auf seinen Gefallen stieß.
Der Architekt Sepp Ruf entwirft den Kanzlerbungalow im Stil der klassischen Moderne. Inspiriert durch das Bauhaus und speziell die Werke des Architekten und Möbeldesigners Mies van der Rohe. 1963 beginnen die Bauarbeiten. Das Projekt ist von Anfang an höchst umstritten. Die angesetzten Baukosten von 2,3 Millionen D-Mark und vor allem der Swimmingpool sorgen für öffentliche Kritik. Der Verdacht: Luxus auf Staatskosten. Der Haushaltsausschuss des Bundes reagiert und bewilligt nur 2 Millionen D-Mark.
Diese Deckelung des Budgets fiel zu Lasten des privaten Teils. Der war ursprünglich mal gleich groß geplant, musste dann kleiner werden, sodass man häufiger das Gefühl hat, das ist doch alles sehr eng und verschachtelt.
Die Presse lästert.
Maßhaltebunker mit dem Charme einer Hundehütte. Erhard wohnt wie ein Maulwurf.
Nach einjähriger Bauzeit ist der Bungalow schließlich bezugsfertig. Am 12. November 1964 wird dem Bundeskanzler der Schlüssel übergeben.
Für alle, die vor Neugierde brannten, die ihn als Wohlstandspavillon schmähten und als Ludwigs Lust karikierten, kam in dieser Woche der große Augenblick. Die Öffentlichkeit erhielt Einblick in den neuen Bungalow für Bundeskanzler Erhard im Park des Palais Schaumburg. Bei der offiziellen Schlüsselübergabe spiegelte das Gesicht des Hausherrn Zufriedenheit.
Und selbstverständlich ist es mein redlicher Wille und mein Wunsch, in diesem Hause recht lange zu bleiben.
Ende 66 muss Erhard wieder ausziehen. Keiner seiner Nachfolger wird sich im Bungalow so wohlfühlen wie er.
Der Bungalow ist maßgerecht und doch maßvoll. Er überrascht durch eine Konsequenz im Stil, die zweifellos in der Architektur leichter zu erreichen ist als bei politischen Entscheidungen.
Der angeblich luxuriöse Pool im Innenhof des privaten Teils entpuppt sich als größeres Planschbecken, 3x6 Meter. Auch sonst keine Spur von Luxus. Weder im Wohngebäude, wo die Zimmer klein, die Gänge schmal und die Decken niedrig sind, noch in dem großen, für repräsentative Zwecke gedachten Empfangsgebäude.
Sicherlich, das ist auch überliefert, haben sich Gäste das ein oder andere Mal beim Kanzler erstaunt geäußert. Och, das ist aber doch sehr einfach hier.
Weiße Natursteinböden, gelbe Klinkerwände, hellbraune Holzleisten an der Decke. Die Möbel, Designersessel und Sofas aus den USA in weißem und schwarzem Leder. Außerdem sehr viel Glas und Chrom. Hier werden Gäste empfangen, Feste gefeiert und Gespräche geführt. Herein kommt nur, wer angemeldet ist und dem die schwere Schiebetür aus Glas geöffnet wird.
Herzlich willkommen im Kanzlerbungalow. Hier habe ich die Gäste empfangen.
Elisabeth Leuthäuser von Quistorp war in den 60er Jahren die Hausdame im Kanzlerbungalow und hatte alle und alles im Griff, auch die versenkbaren Wände im Empfangsgebäude.
Die schiebt sich jetzt in die Decke rein, dann kann man die Seitenteile noch rausfahren und man hat ein vollkommen abgeschlossenen Raum.
Ganz nach dem Geschmack von Kanzler Ludwig Erhard. Sein Nachfolger Kurt Georg Kiesinger kann mit dem Bungalow wenig anfangen. Ihm ist alles zu modern, zu kühl und zu ungemütlich.
Und der Tisch ist so hässlich. Also mal, das ist ja fürchterlich.
Als Kiesinger Ende 66 Kanzler wird, lässt er den Bungalow von einer Architektin radikal umgestalten. Wände werden eingerissen und Decken gestrichen. Es soll vor allem gemütlich werden. Und so ziehen mit den Kiesingers Biedermeier-Möbel und Häkeldeckchen ein. Draußen vor der Tür wird es schon bald ungemütlich. Studentenproteste und Straßenschlachten. Die außerparlamentarische Opposition demonstriert gegen den Kanzler und die Politik der Großen Koalition. Und Kiesinger versteht die Welt nicht mehr. Kurz vor dem Ende seiner Kanzlerschaft kommt im Sommer 69 Udo Jürgens in den Bungalow und gibt dem Kanzler und seiner Frau ein Privatkonzert.
Adieu, adieu.
SPD und FDP haben mehr als CDU und CSU. Das ist das Ergebnis.
Im Oktober 69 wird Willy Brandt neuer Bundeskanzler. Brandt hält den Bungalow, völlig zu Recht, für nicht familientauglich und bleibt in seiner Außenministervilla am Venusberg wohnen. Er nutzt den Kanzlerbungalow aber intensiv für wichtige politische Treffen und zahlreiche Feiern mit Prominenten. Außerdem lässt er im repräsentativen Teil wieder die ursprünglichen Möbel aufstellen.
Und in der Zeit war der Kanzlerbungalow dann auch Gäste aus der Bundesregierung?
Sagt Judith Kruse vom Haus der Geschichte in Bonn. Erste Übernachtungsgäste sind das belgische Königspaar, der Kaiser und die Kaiserin von Japan und die Königin der Niederlande. 1974 bekommt der Bungalow wieder ständige Bewohner, Helmut und Loki Schmidt. Und die Presse ist auch dabei.
Wollt ihr auch noch in mein Schlafzimmer kommen? Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen die Damen haben laut Ja gesagt. Habt ihr das gehört?
Die Schmidts verzichten auf größere Umbauten. Erst später wird eine alte Besenkammer zur Küche.
Im privaten Teil gab es ursprünglich keine Küche. Und Loki Schmidt wollte zumindest die Möglichkeit haben, mal einen Tee oder eine kleine Suppe warm zu machen für ihren Mann und hat sich eine kleine Teeküche einrichten lassen. In schreiend Orange, das wiederum spiegelt natürlich den Zeitgeschmack der 70er Jahre wieder.
Der Bungalow wird bunt und ab Mitte der 70er zum Krisenzentrum.
Am Mittag waren Spitzenpolitiker der Bundestagsparteien, der Fraktionen und der Länder im Bonner Kanzlerbungalow zusammengekommen. Eine grundsätzliche Entscheidung darüber, ob alle Forderungen der Entführer erfüllt werden sollen, fiel nicht.
Die Bundesrepublik befindet sich im Fadenkreuz der Roten Armee-Fraktion und der Bewegung 2. Juni. Der Kanzler führt im Bungalow Gespräche über Leben und Tod. Auf dem Höhepunkt des Terrors 1977 wird vor der Terrasse des Bungalows eine schusssichere Wand aus Panzerglas errichtet, aus Angst vor einem Anschlag von der anderen Rheinseite.
Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
Meine Damen und Herren, willkommen zur Wahl.
1982. Helmut Schmidt verliert das konstruktive Misstrauensvotum. Helmut Kohl wird Kanzler. Er wohnt mit seiner Frau Hannelore 16 Jahre im Bungalow, so lange wie kein anderer.
Der Bungalow war eigentlich ein absurdes Bauwerk im Sinne einer Wohnung des Bundeskanzlers. Der offizielle Teil war noch sehr viel besser, obwohl natürlich alles Glas war, was Sie sich vorstellen können, was ja auch jede Form von Behaglichkeit unmöglich macht. Der private Teil war völlig absurd. Er war sehr teuer, das musste ja der Bundeskanzler auch selbstverständlich bezahlen, darüber beklage ich mich auch nicht. Aber es war gar keine Atmosphäre.
Genau wie Kiesinger vermisst Kohl die Gemütlichkeit.
Er hat dann Ende der 80er Jahre Veränderungen vornehmen lassen. Die Steinwände sind mit Tapeten bezogen worden. Statt der Wollteppiche sind Perserteppiche auf die Böden gelegt worden. Er hat auch anderes Mobiliar aufgestellt. Und eine sehr große Veränderung war noch, dass die ursprünglichen Downlights an den Decken durch sehr große, ja, so Sternenhimmel ersetzt worden sind.
Das passt alles gar nicht zum Stil des Gebäudes, doch Kohl fühlt sich wohl in diesem Ambiente und macht den Bungalow zu seinem persönlichen Machtzentrum. Im Sommer 89 werden dort auch die ersten Schritte auf dem Weg zur deutschen Einheit gemacht. Michail Gorbatschow ist auf Staatsbesuch. Kohl bittet den sowjetischen Staats- und Parteichef zum zwanglosen Treffen in den Bungalow.
Und die beiden haben einen Spaziergang über den Rasen zur Mauer mit Blick auf den Rhein gemacht. Und das beschreibt ja Helmut Kohl auch in seinen Erinnerungen, dass er da schon deutlich gemacht hat, so wenig wie man den Lauf des Rheines aufhalten kann, könne man eine deutsch-deutsche Wiedervereinigung aufhalten.
Es heißt, Gorbatschow soll nicht widersprochen haben. Helmut Kohl wird zum Kanzler der Einheit. 1998 dann der Machtwechsel. Gerhard Schröder wird Kanzler. Er nutzt nur den repräsentativen Teil des Bungalows und lässt Kohl im privaten Teil weiter wohnen.
Die Frage ist, wenn es klingelt und Dr. Kohl geht ran, wie meldet er sich am Telefon? Hier bei Schröder?
Nein, es gab keine Wohngemeinschaft. Es ist nur so, dass als Gerhard Schröder 1998 Kanzler wurde, ja schon klar war, dass die Regierung ein knappes Jahr später umziehen würde. Aus dem Grunde ist er nicht mehr in den Kanzlerbungalow eingezogen.
Und die Kohls, die ziehen ein Jahr später aus. 2003 bezieht der WDR das inzwischen denkmalgeschützte Gebäude und macht den Kanzlerbungalow zum Schauplatz eines gleichnamigen TV-Politmagazins.
Willkommen, Namen, wir sind im Kanzlerbungalow.
Hier begrüßt Moderator Steffen Halaschka prominente Gäste, stellt Fragen zur aktuellen politischen Lage. Die Sendung läuft aber nur bis Ende des Jahres. Das Licht im Bungalow geht wieder aus.
Dann hat die Wüstenrot-Stiftung den Bungalow in ihr Denkmalprogramm für besondere Bauten, herausragende Bauten der Moderne aufgenommen.
Und 2007 beginnt die Sanierung des Bungalows. Dabei wird unter anderem der repräsentative Teil wieder in den Originalzustand aus der Zeit von Ludwig Erhard gebracht, inklusive Mobiliar. Das große Speisezimmer aus der Ära Kohl bleibt dagegen unverändert. Man will die unterschiedlichen Wohnstile erlebbar machen. 2009 sind die Arbeiten abgeschlossen. Seitdem öffnet sich die schwere Glasschiebetür auch für gewöhnliche Besucher. Fast 150.000 waren schon da.
Mal da gewesen zu sein, wo die großen Staatsmänner waren, das ist schon beeindruckend.
Überrascht war ich über die Bescheidenheit der Wohnverhältnisse.
Man könnte sagen, da wohnt kein Millionär drin, sondern einfach.
Man gebe mir das nötige Kleingeld und ich würde sofort einziehen. Das ist ein richtig schönes Haus.
Leider ist der Bungalow unverkäuflich und bis zum Frühjahr auch geschlossen, weil eine neue Brandmeldeanlage installiert werden muss. 2014 ist der Bungalow schon mal nachgebaut worden, als deutscher Beitrag für die Biennale in Venedig. Aber das Original steht seit 60 Jahren in Bonn.
Der Bungalow ist einfach einmalig.
Eine Ikone der deutschen Nachkriegsarchitektur, ein Symbol der alten Bundesrepublik, ein Stück deutscher Zeitgeschichte, ein historischer Ort.
Ja, ich habe das Gefühl, das Haus atmet Geschichte. Das ist natürlich individuell und jeder wird das anders empfinden. Aber das ist etwas, was historische Orte ganz besonders auszeichnet.
Im Zeitzeichen erinnerte Uli Schäfer an den Bau des Bonner Kanzlerbungalows, der am 12. November 1964 fertiggestellt wurde. Zeitzeichen morgen über den Kriegsreporter Peter Arnett.